Im Hogwarts-Express. Düstere Stimmung lag in der Luft, als Harry am nächsten Morgen erwachte. Denn die Sommerferien waren nun endgültig vorbei. Der Regen klatschte noch immer schwer gegen die Scheiben, während er in Jeans und Sweatshirt schlüpfte. Die Umhänge wollten sie erst im Hogwarts-Express anziehen. Er machte sich mit Ron, Fred und George auf den Weg nach unten zum Frühstück und hatte gerade den Treppenabsatz im ersten Stock erreicht, als Mrs. Weasley mit gequälter Miene am Fuß der Treppe erschien.
»Arthur«, rief sie durchs Treppenhaus, »Arthur, dringende Nachricht vom Ministerium!«
Mr. Weasley erschien, den Umhang verkehrt herum an, trippelte an Harry vorbei, der sich an die Wand drücken musste und verschwand unten in der Küche. Als sie kurz danach hinzukamen, fanden sie Mrs. Weasley aufgeregt in den Schubladen des Geschirrschranks wühlen. »Hier hatte ich doch irgendwo eine Feder liegen«, während sich Mr. Weasley über das Feuer gebeugt mit jemandem unterhielt. Harry schloss die Augen und öffnete sie wieder, denn er war sich nicht sicher, ob er richtig sah. Inmitten der Flammen saß ein großes, bärtiges Ei, und dieses Ei war Amos Diggory. Das Ei redete hastig auf Mr. Weasley ein, ohne sich von den umherstiebenden Funken und den um seine Ohren züngelnden Flammen auch nur im geringsten stören zu lassen.
»Muggelnachbarn haben Lärm und Schreie gehört und deshalb diese, wie heißen sie nochmal, Blitzisten gerufen. Arthur, da musst du unbedingt hin.«
»Hier, bitte«, keuchte Mrs. Weasley und drückte ihrem Mann ein Blatt Pergament, ein Fläschchen Tinte und eine zerzauste Feder in die Hand. »Wir können wirklich von Glück reden, dass ich davon gehört habe«, sagte Mr. Diggorys Kopf.
»Ich musste heute recht früh ins Büro, um ein paar Eulen wegzuschicken, und da habe ich all diese Leute vom Missbrauch der Magie losfliegen sehen. Wenn Rita Kimcorn Wind davon kriegt, Arthur, was hat Mad-Eye denn nun genau gesehen?« fragte Mr. Weasley, schraubte das Tintenfläschchen auf und füllte seine Feder, um sich Notizen zu machen.
Mr. Diggory rollte mit den Augen.
»Jemand habe sich in seinem Hof rumgetrieben«, sagte er, »sei auf sein Haus zugeschlichen, doch seine Mülleimer hätten sich auf ihn gestürzt.«
»Was haben die Mülleimer gemacht?« fragte Mr. Weasley eifrig kritzelnd.
»Ein Hölllärm und den ganzen Müll durch die Gegend gepfeffert, soviel ich weiß. Als dann die Polizisten auftauchten, ist offenbar immer noch einer umhergetorkelt.«
»Ah, und was ist mit dem Eindringling?«
»Arthur, du kennst doch Mad-Eye.« »Jemand, der sich mitten in der Nacht in seinen Hof schleicht? Wahrscheinlich läuft irgendwo eine zu Tode erschreckte Katze herum, dekoriert mit Kartoffelschalen. Aber sobald Mad-Eye den Leuten von der Missbrauchsbekämpfung in die Hände fällt, ist er erledigt. Denk mal an seine Vorstrafen. Wir müssen ihm irgendeine Kleinigkeit anhängen, etwas aus deiner Abteilung. Was kriegt man für explodierende Mülleimer?«
»Eine Verwarnung wäre drin«, sagte Mr. Weasley stirnrunzelnd und schrieb immer noch hastig. »Mad-Eye hat seinen Zauberstab nicht benutzt. Er selbst hat niemanden angegriffen.
Ich wette, er ist aus dem Bett gesprungen und hat angefangen, alles zu verhexen, was er vom Fenster aus erreichen konnte«, sagte Mr. Diggory. »Aber die werden Schwierigkeiten haben, das zu beweisen. Verletzte gibt es nämlich nicht.«
»Gut, ich muss los«, sagte Mr. Weasley, stopfte das Pergament mit den Notizen in die Tasche und huschte aus der Küche.
Mr. Diggorys Kopf wandte sich Mrs. Weasley zu. »Tut mir leid, Molly«, sagte er etwas ruhiger, »dass ich euch heute so früh stören musste. Aber Arthur ist nun mal der Einzige, der Mad-Eye da raushauen kann. Und Mad-Eye sollte heute eigentlich seine neue Stelle antreten.«
»Warum er ausgerechnet letzte Nacht?«
»Schon gut, Amos«, sagte Mrs. Weasley. »Magst du nicht ein wenig Toast mit Butter, bevor du gehst?«
»Oh, danke, da sage ich nicht nein.«
Mrs. Weasley nahm ein Stück gebutterten Toast von einem Stapel auf dem Küchentisch, steckte es in die Feuerzange und schob es Mr. Diggory in den Mund.
»Danke«,
schmatzte Mr. Diggory und verschwand mit einem leisen Plopp. Harry hörte, wie sich Mr. Weasley hastig von Bill, Charlie, Percy und den Mädchen verabschiedete. 5 Minuten später tauchte er wieder in der Küche auf, sich hastig kämmend, den Umhang jedoch richtig herum an.
»Ich muss mich beeilen. Ein gutes Schuljahr wünsche ich euch, Jungs«, rief er Harry, Ron und den Zwillingen zu, warf sich einen weiteren Umhang über die Schulter und machte Anstalten, zu disapparieren.
»Molly, macht es dir was aus, die Kinder nach King's Cross zu bringen?«
»Ist schon gut«, sagte Mrs. Weasley. »Kümmere du dich um Mad-Eye, wir kommen schon klar.«
Kaum war Mr. Weasley verschwunden, traten Bill und Charlie in die Küche. »Hat dir jemand was von Mad Eye gesagt?«, fragte Bill. »Was hat er jetzt schon wieder ausgefressen?« »Er behauptet, jemand habe versucht, letzte Nacht in sein Haus einzubrechen«, sagte Mrs. Weasley. »Mad Eye Moody?«, sagte George nachdenklich, während er seinen Toast mit Marmelade bestrich. »Ist das nicht dieser Durchgeknallte? Dein Vater hält sehr viel von Mad Eye Moody«, unterbrach ihn Mrs. Weasley steif. »Tja, nun, Dad sammelt auch Stecker, oder?«, sagte Fred leise, als Mrs. Weasley hinausging. »Seelenverwandtschaft.« »Moody war zu seiner Zeit ein großer Zauberer«, sagte Bill. »Er ist doch ein alter Freund von Dumbledore«, meinte Charlie. »Auch Dumbledore ist ja nicht gerade das, was man normal nennen würde«, sagte Fred. »Sicher, er ist ein Genie und alles.« »Wer ist denn nun Mad Eye?«, fragte Harry. »Früher hat er fürs Ministerium gearbeitet. Heute ist er im Ruhestand«, sagte Charlie. »Ich habe ihn mal getroffen, als Dad mich zur Arbeit mitnahm. Er war ein Auror, einer der Besten. Ein Jäger schwarzer Magier«, fügte er mit einem Blick auf den fragend dreinblickenden Harry hinzu. »Zu seiner Zeit hat er praktisch die Hälfte der Zellen in Azkaban gefüllt. Hat sich dabei allerdings eine Menge Feinde gemacht, vor allem die Familien von Leuten, die er gefangen hat. Und wie ich höre, hat ihn auf seine alten Tage noch der Verfolgungswahn gepackt. Trau keinem mehr über den Weg«, sieht an jeder Ecke schwarze Magier. Bill und Charlie kamen überein, die anderen nach King's Cross zu begleiten und sich dort zu verabschieden. Percy jedoch entschuldigte sich wortreich, weil er unbedingt zur Arbeit müsse. »Ich kann es einfach nicht verantworten, noch länger freizunehmen«, verkündete er. »Mr. Crouch verlässt sich inzwischen ganz und gar auf mich.«
»Ja, und weißt du was, Percy? Bald wird er sogar deinen Namen kennen.«
Mrs. Weasley hatte sich ans Telefon im Dorfpostamt gewagt und drei gewöhnliche Muggeltaxis bestellt, die sie nach London fahren sollten. »Arthur hat versucht, Wagen aus dem Ministerium zu bekommen«, flüsterte Mrs. Weasley Harry zu, als sie auf dem regennassen Hof standen und zusahen, wie die Taxifahrer 6 schwere Hogwarts-Schrankkoffer in ihre Autos luden. Aber sie konnten keinen erübrigen. »Meine Güte, die sehen nicht gerade fröhlich aus, oder?« Harry mochte Mrs. Weasley ungern sagen, dass Muggeltaxifahrer selten überdrehte Eulen transportierten. Und Pickwitchen machte einen trommelfellzerfetzenden Lärm. Auch war es nicht besonders hilfreich, dass Freds Koffer aufsprang und überraschend eine Anzahl Dr. Filibusters hitzefreier, nasszündender Feuerwerksknaller losging, woraufhin der Fahrer, dem Krummbein in Panik auch noch die Krallen in die Waden schlug, vor Schreck und Schmerz laut aufschrie. Mitsamt ihren Koffern auf die Rückbänke der Taxis gequetscht, hatten sie eine unbequeme Fahrt. Krummbein brauchte eine ganze Weile, um sich von den Knallern zu erholen, und als sie endlich London erreichten, waren Harry, Ron und Hermine furchtbar zerkratzt. Erleichtert aufatmend stiegen sie vor King's Cross aus, auch wenn es jetzt aus Kübeln goss und sie pitschnass wurden, als sie ihre Koffer über die belebte Straße in den Bahnhof trugen. Harry fand es inzwischen recht einfach, auf Gleis 9¾ zu gelangen. Man musste nur ganz lässig durch die scheinbar solide Absperrung zwischen den Gleisen 9 und 10 gehen. Das einzig Schwierige war, möglichst nicht aufzufallen, damit die Muggel nicht misstrauisch wurden. Heute gingen sie in Gruppen. Harry, Ron und Hermine, die auffälligsten, da sie Pickwitchen und Krummbein bei sich hatten, waren als Erste dran. Kaum hatten sie sich ganz entspannt und munter schwatzend gegen die Absperrung gelehnt, als sie auch schon seitlich hindurchglitten und Gleis 9¾ vor ihren Augen auftauchte. Der Hogwarts-Express mit seiner scharlachrot leuchtenden Dampflok stand schon bereit. Und im Nebel der Dampfschwaden, die aus dem Schornstein zischten, wirkten die vielen Hogwarts-Schüler und ihre Eltern auf dem Bahnsteig wie dahingleitende Schatten. Pickwitchen erwiderte die vielstimmigen Eulenschreie, die durch den Nebel drangen, mit besonders lautem und schrillem Gelärme. Harry, Ron und Hermine machten sich auf die Suche nach Sitzplätzen und konnten ihr Gepäck auch bald in einem Abteil ungefähr in der Mitte des Zuges verstauen. Dann sprangen sie noch einmal auf den Bahnsteig, um Mrs. Weasley, Bill und Charlie auf Wiedersehen zu sagen. »Vielleicht sieht er mich schneller wieder, als er denkt«, grinste Charlie, während er Ginny zum Abschied umarmte. »Warum?« fragte Fred neugierig. »Ihr werdet ja sehen«, sagte Charlie. »Aber sagt bloß Percy nicht, dass ich was erwähnt habe. Es ist ja eine geheime Information, bis das Ministerium beschließt, sie freizugeben.« Tja, ich wünschte, ich könnte dieses Jahr nochmal in Hogwarts sein, sagte Bill, der mit den Händen in den Taschen dastand und beinahe neidisch den Zug betrachtete. Warum? Fragte George ungeduldig.
Ihr werdet jedenfalls ein spannendes Jahr erleben, sagte Bill augenzwinkernd. Vielleicht nehme ich mir sogar mal frei, um es mir selbst kurz anzuschauen.
Was denn? Fragte Ron. Doch in diesem Moment hörten sie einen gellenden Pfiff und Mrs. Weasley schubste sie zur Waggontür. Sie stiegen ein, schlossen die Tür und lehnten sich aus dem Fenster.
»Danke, dass wir bei Ihnen wohnen durften«, sagte Hermine. »Es war mir ein Vergnügen, meine Lieben«, entgegnete Mrs. Weasley. »Ich würde euch ja gerne zu Weihnachten einladen, aber nun, ich denke, ihr wollt sicher alle in Hogwarts bleiben, wo doch so viel los sein wird.«
»Mom«, sagte Ron gereizt, »nun sagt uns schon, worum es geht.«
»Das werdet ihr wohl heute Abend erfahren«, sagte Mrs. Weasley lächelnd.
»Es wird sicher ganz spannend.
Ihr wisst ja nicht, wie froh ich bin, dass sie die Regeln geändert haben.«
»Welche Regeln?«
kam es von Harry, Ron, Fred und George wie aus einem Munde. Doch jetzt begannen die Kolben laut zu zischen und der Zug setzte sich in Bewegung.
»Sag uns, was in Hogwarts passieren soll!« schrie Fred aus dem Fenster. Doch Mrs. Weasley, Bill und Charlie entfernten sich rasch.
»Welche Regeln haben Sie denn geändert?«
Aber Mrs. Weasley lächelte nur und winkte. Noch bevor der Zug um die Kurve gebogen war, war sie mit Bill und Charlie disappariert. Harry, Ron und Hermine gingen zurück in ihr Abteil. Dichter Regen klatschte gegen das Fenster und draußen war kaum etwas zu sehen. Ron öffnete seinen Koffer, zog seinen kastanienbraunen Festumhang hervor und warf ihn über Pickwidgeons Käfig, um sein Geschrei zu dämpfen. Bagman wollte uns verraten, was in Hogwarts passiert. Bei der Weltmeisterschaft, weißt du noch? Aber meine Mutter, meine eigene Mutter will es mir nicht sagen.
Ach, ich frag mich was.
Psst, flüsterte Hermine plötzlich, drückte einen Finger auf die Lippen und deutete auf das Nachbarabteil. Harry und Ron lauschten und hörten durch die offene Tür eine vertraute, schnarchende Stimme.
»Vater hat tatsächlich überlegt, ob er mich nach Durmstrang schicken soll und nicht nach Hogwarts. Er kennt nämlich den Schulleiter dort. Ja, er wisst ja, was er über Dumbledore denkt. Der Kerl ist ein unglaublicher Liebhaber von Schlammblütern. Und Durmstrang nimmt solches Gesindel gar nicht erst auf. Aber Mutter wollte nicht, dass ich so weit weg in die Schule gehe. Vater sagt, in Durmstrang haben sie eine viel vernünftigere Einstellung zu den dunklen Künsten als in Hogwarts. Durmstrangs Schüler lernen sie sogar und uns bringen sie nur diesen Verteidigungskram bei.«
Hermine stand auf, ging auf Zehenspitzen zur Abteiltür und schob sie zu. Malfoy war jetzt nicht mehr zu hören.
»Also denkt der Durmstrang hätte besser zu ihm gepasst«, sagte sie wütend. »Ich wünschte, er wäre tatsächlich dorthin gegangen. Da müssten wir uns nicht mit ihm rumschlagen.«
»Durmstrang ist auch eine Zaubererschule?«, fragte Harry.
»Ja, und sie hat einen fürchterlichen Ruf. Dem Handbuch der europäischen Magierausbildung zufolge legen sie dort großen Wert auf die dunklen Künste.«
»Ich glaube, ich habe schon davon gehört«, sagte Ron verschwommen. »Wo ist sie, in welchem Land?«
»Tja, das weiß keiner, ist doch klar«, sagte Hermine und hob die Augenbrauen.
»Hä? Wieso?«, fragte Harry.
»Es gibt seit jeher viel Rivalität zwischen den Zaubererschulen. Durmstrang und Beauxbatons ziehen es vor, sich zu verbergen, damit niemand ihre Geheimnisse stehlen kann«, sagte Hermine, »als sei dies das Natürlichste von der Welt.«
»Hör auf«, sagte Ron und fing an zu lachen. »Durmstrang muss ungefähr so groß sein wie Hogwarts. Und wie willst du denn so ein irre großes Schloss verstecken?«
»Aber Hogwarts ist auch versteckt«, entgegnete Hermine überrascht.
»Jeder weiß es.«
»Nun ja, jeder, der die Geschichte von Hogwarts gelesen hat.«
»Also nur du«, sagte Ron. »Dann erklär mir mal, wie versteckt man ein Schloss wie Hogwarts?«
»Es ist verhext. Wenn die Muggel es anschauen, dann sehen sie nur eine vermoderte alte Ruine mit einem Schild über dem Eingang, auf dem steht: Achtung, kein Zutritt, Einsturzgefahr.«
»Und Durmstrang sieht dann für Außenstehende auch aus wie eine Ruine?«
»Vielleicht. Oder es hat Muggelabwehrzauber an den Mauern, wie das Weltmeisterschaftsstadion. Und damit fremde Zauberer es nicht finden, haben sie es sicher unortbar gemacht.«
»Wie bitte?«
»Nun, man kann ein Gebäude so verzaubern, dass es auf einer Karte nicht zu orten ist, oder?«
»Wenn du meinst«, sagte Harry. »Aber ich glaube, Durmstrang muss irgendwo im hohen Norden sein«, sagte Hermine nachdenklich, »wo es ganz kalt ist. Bei denen gehören nämlich Pelzmützen zur Schuluniform.«
»Ah, denk doch mal an die Möglichkeiten«, sagte Ron träumerisch. Es wäre so einfach gewesen, Malfoy von einem Gletscher zu stoßen und die Sache wie einen Unfall aussehen zu lassen. Jammer, schade, dass seine Mutter ihn mag. Weiter nach Norden fuhr der Zug und der Regen wurde immer stärker. Der Himmel war dunkel und die Fenster waren beschlagen. Und deshalb gingen bereits gegen Mittag die Lampen an. Der Karren mit Speisen und Getränken kam den Gang entlang gerattert und Harry kaufte einen großen Stapel Kesselkuchen für alle. Einige ihrer Freunde schauten im Laufe des Nachmittags bei ihnen vorbei, darunter Seamus Finnegan, Dean Thomas und Neville Longbottom. Ein rundgesichtiger Junge, der von seiner Großmutter, einer stattlichen Hexe, erzogen worden und für seine Vergesslichkeit berüchtigt war. Seamus trug immer noch seine Irland-Rosette. Ihr Zauber schien nun ein wenig nachzulassen. Zwar piepste sie noch »Toy, Mallet, Moran«, doch es klang recht schwach, brüstig und erschöpft. Nach einer guten halben Stunde hatte Hermine das endlose Quidditch-Gerede satt. Sie vergrub sich in das Lehrbuch der Zaubersprüche Band 4 und versuchte, sich einen Sammelzauber beizubringen. Neville lauschte neiderfüllt, wie die anderen das Endspiel noch einmal Zug um Zug durchsprachen. »Oma wollte nicht hingehen«, sagte er niedergeschlagen, »und hat mir keine Karte gekauft. Klingt aber toll, was ihr erzählt.« »War es auch«, sagte Ron. »Schau dir das an, Neville.« Er stöberte in seinem Koffer auf der Gepäckablage und zog die kleine Nachbildung von Viktor Krumm hervor. »Wahnsinn«, sagte Neville neidisch, als Ron Krumm einen kleinen Klaps auf den dicken Kopf gab. »Wir haben ihn ganz aus der Nähe gesehen«, sagte Ron. »Wir waren in der Ehrenloge.« »Zum ersten und letzten Mal in deinem Leben, Weasley.« Draco Malfoy war an der Tür erschienen. Hinter ihm standen Crabbe und Goyle, seine fiesen, bulligen Kumpels, die beide im Sommer offenbar um mehr als einen Kopf gewachsen waren. Wie es schien, hatten sie das Gespräch durch die Abteiltür, die Dean und Seamus offengelassen hatten, belauscht. »Ich erinnere mich nicht, dich eingeladen zu haben, Malfoy«, sagte Harry kühl. »Hör mal, Weasley, was ist das denn?« sagte Malfoy und deutete auf Pickwidgeons Käfig. Ein Ärmel von Rons Festumhang, der darüber hing, schwang im Fahrtrhythmus des Zuges hin und her, sodass der vergammelte Spitzenbesatz gut zur Geltung kam. Ron wollte den Umhang rasch verschwinden lassen, doch Malfoy war schneller. Er packte den Ärmel und zog ihn an sich. »Seht euch das an«, rief er ganz entzückt und hob Rons Festumhang hoch, damit Crabbe und Goyle ihn begutachten konnten. »Weasley! Du hast doch nicht etwa die Absicht, den wirklich zu tragen. Oh, immerhin, um 1890 herum war es sicher der letzte Schrei. Friss Mist, Malfoy«, sagte Ron, und sein Gesicht hatte, als er ihn Malfoy entriss, längst die Farbe des Umhangs angenommen. Malfoy wieherte hämisch, und Crabbe und Goyle glotzten blöde. »Aha, du willst dich also bewerben, Weasley. Willst den Namen deiner Familie mit ein wenig Ruhm bekleckern. Geld ist auch im Spiel, du weißt ja, könntest dir ein paar anständige Umhänge leisten, wenn du gewinnen würdest. Wovon redest du eigentlich?« fuhr ihn Ron an. »Machst du mit?« »Du, Potter, auf jeden Fall, schätze ich. Du lässt doch keine Gelegenheit aus, um den Angeber zu markieren, oder?« »Entweder du erklärst, wovon du redest, oder du verschwindest, Malfoy«, sagte Hermine gereizt über den Rand ihres Lehrbuchs der Zaubersprüche hinweg. »Erzähl mir bloß nicht, dass du keine Ahnung hast, Weasley. Du hast einen Vater und einen Bruder im Ministerium und du weißt es nicht mal. Hör mal, mein Vater hat es mir schon vor einer Ewigkeit erzählt, hat es von Cornelius Fudge erfahren. Ja, so ist es eben, Vater hat immer mit den Top-Leuten im Ministerium zu tun. Vielleicht ist deiner ein zu kleines Licht und darf es überhaupt nicht wissen, Weasley. Tja, wenn er in der Nähe ist, reden sie wahrscheinlich nicht über wichtige Dinge.« Malfoy lachte laut auf, nickte Crabbe und Goyle zu und die drei verschwanden. Ron erhob sich und knallte die Schiebetür des Abteils so wütend zu, dass die Scheibe zu Bruch ging. »Ron«, sagte Hermine vorwurfsvoll, zückte ihren Zauberstab und murmelte, »Reparo!« Die Scherben flogen zu einer Scheibe zusammen, die sich wieder in die Tür einfügte. »Das Ass tut so, als ob er alles wüsste und wir nicht. Vater hat immer mit den Top-Leuten im Ministerium zu tun. Bah! Mein Dad hätte sich jederzeit befördern lassen können. Ihm gefällt eben die Arbeit, die er jetzt macht.« »Natürlich, das wissen wir«, sagte Hermine beschwichtigend. »Lass dich doch nicht von Malfoy ärgern, Ron.« »Er? Und mich ärgern? Schwachsinn«, sagte Ron, packte einen der noch übrig gebliebenen Kesselkuchen und zerdrückte ihn zum Matsch. Rons schlechte Laune hielt die restliche Fahrt über an.
Er sprach nicht viel, als sie ihre Umhänge anzogen, und blickte immer noch finster, als der Hogwarts-Express endlich bremste und schließlich in pechschwarzer Dunkelheit am Bahnhof von Hogsmeade Halt machte. Kaum waren die Waggontüren aufgegangen, hörten sie über sich ein Donnergrollen. Hermine wickelte Krummbein in ihren Umhang und Ron ließ seinen Festumhang über Pickwidgeons Käfig hängen. Mit gesenkten Köpfen nur hin und wieder nach vorne blinzelnd, kämpften sie sich durch den Wolkenbruch. Es regnete so heftig, als würden Eimer um Eimer eiskalten Wassers über ihren Köpfen ausgeschüttet. »Hallo, Hagrid!« rief Harry. Am Ende des Bahnsteigs hatte er eine hünenhafte Gestalt erspäht.
»Alles klar, Harry!«
brüllte Hagrid und winkte ihnen zu.
»Sehen uns beim Festessen! Pass er vorher nicht absaufen!«
Wie es der Brauch war, fuhren die neuen Schüler mit Booten über den See hinüber nach Hogwarts.
Bei diesem Wetter hätte ich keine Lust, über den See zu fahren, sagte Hermine und schüttelte sich ausgiebig.
Inmitten der Schülerschar gelangten sie nur mühsam über den Bahnsteig und nach draußen vor dem Bahnhof, wo bereits 100 pferdelose Kutschen auf sie warteten. Harry, Ron, Hermine und Neville stiegen erleichtert in einen der Wagen. Die Tür schlug zu und wenige Augenblicke später setzte sich die lange Kutschenprozession mit einem kräftigen Ruck in Bewegung. Ratternd und Wasser zu allen Seiten verspritzend, fuhren sie den Weg zum Schloss Hogwarts empor.